Okay, gut, dann darf ich Sie alle ganz herzlich begrüßen zu meinem Vortrag aus der Lübeck. Ich möchte heute ein bisschen über Lux sprechen, die Lux-Verschlüsselung. Ich möchte ganz kurz anfangen mit dem Grund für den Vortrag. Ich bin Student der Medien- und Kommunikationsinformatik aus Reutlingen und ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit am Max-Planck-Institut und habe da auch schon einiges in virtueller Realität gemacht. Und besonders seit letztem Jahr, da war ich dann auch das erste Mal auf der Lübeck, habe ich mich sehr für freie Software interessiert und bin dann von Windows umgestiegen auf Linux und habe einiges darüber lernen können. Natürlich ist ein Jahr jetzt nicht besonders viel, wo man Sachen lernen kann, aber besonders hat mich begeistert Lux, weil es einfach so weit unterstützt ist und weil es gut konzipiert ist, sodass man nicht, wie bei der Verschlüsselung oft, sehr viel der Usability hergeben muss, dafür, dass man dann eine Verschlüsselung hat. Und es ist dann viel einfacher, das direkt selbst zu machen, selbst wenn man sich jetzt nicht so auskennt. Ich möchte in dem Vortrag jetzt nur die grundsätzliche Funktionsweise vermitteln. Das heißt, es geht darum, wie formatiert man erstmal einen Datenträger mit Lux. Was passiert genau? Also ich möchte relativ genau zeigen, ich hoffe, das wird Sie dann nicht langweilen, was auf dem Datenträger passiert. Das heißt, ab wann die Verschlüsselung dann wirklich greift und was das Header ist und so weiter. Und wie man bestimmte Sachen dann auch optimieren kann, sodass es dann alltagstauglicher ist. Das möchte ich zum größten Teil in Echtzeitdemonstrationen versuchen, die dann hoffentlich so funktioniert, wie ich sie jetzt vorbereitet habe. Zuerst möchte ich aber noch einige Worte über Blockgeräte verlieren. Ich fand es wichtig, dass man eine Vorstellung davon hat, dass Blockgeräte einfach nur einen Strom an Bytes darstellen und durch diese virtuellen Gerätedateien in Linux kann ich jedes einzelne dieser Bytes ansprechen mit DD, ob da jetzt irgendwelche Sektorgrößen existieren oder so, die dann neu geschrieben werden. Das ist erstmal nicht relevant, ich kann mich darauf konzentrieren, dass ich einfach einen Byte-Strom habe. Und wie gesagt, Linux nutzt ja in vielen Fällen, die Systeme nutzen ja Lutf als System zum Einhängen von Gerätedateien. Das heißt, es werden Namen vergeben, so ein bisschen wie bei Windows die Laufwerksbuchstaben hier, eben noch mit SD davor, um das Block-Device zu repräsentieren. Das passiert alles in dem UDEV-Prozess. Hier habe ich zum Beispiel mal den Basic-Stick mit zwei Partitionen. Da wird dann noch zusätzlich zu diesem Kürzel, was man sonst immer hat, wird dann noch 1, 2, 3, 4, 5, je nachdem wie viele Partitionen erstellt wurden, angehangen. Jetzt möchte ich nochmal sagen, wie verläuft die Verschlüsselung mit einem Mapper. Gewöhnlich gibt es ja den Benutzer und der greift auf seinen USB-Stick zu oder sonst was, auf seinen Wechseldatenträger. Und tut das über dieses Kürzel, was da entsprechend verteilt wurde. Und diese Verschlüsselung greift jetzt nicht wie bei anderen Systemen ins Dateisystem, sondern das ist noch eine Ebene drunter. Das heißt, im Grund greife ich auf eine andere Gerätedatei zu, die ich zum Beispiel in Mapper nenne. Dadurch wird sozusagen der eine Stick virtuell und im Hintergrund übernimmt DMCrypt, dieses Modul, das Kernelmodul, für mich das komplette Schreiben auf den Datenträger, sodass ich dann eigentlich nicht mehr weiß, was wo drauf steht, sondern ich muss es erst mappen. Natürlich kann ich trotzdem, was jetzt auch für den Vortrag interessant sein wird, natürlich kann ich trotzdem dieses ursprüngliche Gerät ansprechen. Dann noch ein paar Worte zur Verschlüsselung. Sie werden da sicher alle gut Bescheid wissen, aber ich möchte nochmal sagen, dass AES häufig genutzt wird. Ich nutze es für alle meine Partitionen. Ich habe dann mal eine lustige Hochrechnung gesehen, um einen Schlüssel von 128 Bits durch Durchprobieren aller Möglichkeiten zu knacken, bräuchte man 10 Millionen Computer mit CPUs, die jeweils 10 Millionen Schlüssel in einer Sekunde ausprobieren könnten und mehrere tausend Mal die Zeit, die das Universum jetzt schon existiert, um alle Möglichkeiten durchzuprobieren. Und das Schöne daran ist, dass wenn man die symmetrische Verschlüsselung verwendet, dass dann selbst Quantencomputer nicht in der Lage wären, diese symmetrische Verschlüsselung schneller zu knacken. Das können die nur bei asymmetrischen. Wem das noch nicht reicht, der kann auch gerne 256-Bit verschlüsseln, das würde dann dementsprechend länger dauern. Dann das Kernelmodul, DMCrypt, das ist seit Kernel 2.6 verfügbar und ist Teil dieser Device-Mapper-Struktur, die im Unterordner DEV erreichbar ist. Es muss aber gesondert geladen werden. Zumindest ich benutze Debian 8, Jesse, da habe ich einfach einen vorkompilierten Kernel und ich muss das Ding am Anfang laden, das zeige ich dann aber auch in der Demo. Die Verschlüsselungsverfahren sind nicht definiert durch die Encrypt, sondern durch das System. Das heißt, man kann alles nutzen, was verfügbar ist, muss aber auch aufpassen, dass man nicht was auswählt, was dann nicht auf allen Systemen verfügbar ist. Also ein Verschlüsselungsverfahren, damit man dann entsprechend auf allen Rechnern, wo man möchte, das Ding auch wieder mounten kann. CryptSetup ist ein schönes Framework zur Verwaltung. Das bietet nicht nur die Möglichkeit, das Ganze einzuhängen und verschiedene Sachen damit zu machen mit diesem DM-Crypt, sondern man kann sogar Benchmarks durchführen, Verschlüsselungsverfahren testen. Lux baut jetzt darauf auf, das heißt, zu diesem hohen DM-Crypt, was einfach mit einem Passwort, das einmal gesetzt wird, einen Bytestrom in einen anderen verwandelt, gibt es eben noch Lux, was das Ganze sehr benutzungsfreundlich macht. Man hat ein zusätzliches Header, ungefähr 2 Millibyte. Dazu kann man 8 Passwörter verwalten, das heißt, es wird ein Masterschlüssel generiert und dann hat man diese 8 Keyslots und kann die vergeben, wie man will. Damit ist das Ganze sehr flexibel. Außerdem werden Metadaten gespeichert, sodass dann das entschlüsselnde System sofort weiß, welche Hash-Verfahren wurden verwendet und welche Verschlüsselungsverfahren. Außerdem hat man schnellen Zugriff auf die Daten, zum Beispiel bei KDE, das nutze ich, steckt man das Ding rein, dann kommt Passwort prompt und dann kann man das Ding direkt mounten, ohne irgendwie zu wissen, was wurde dann in Lux verwendet. Nachteil könnte sein, wenn man alles auf einer Partition hat, Klartext-Header. Das heißt, man kann tatsächlich nicht abstreichen, dass da verschlüsselt wurde, weil das ein typischer Lux-Header ist. Mir hat aber jemand erzählt, dass man sogar, habe ich selbst nicht ausprobiert, dass man sogar dieses Header auslagern kann. Das heißt, ich habe irgendwo versteckt auf meiner Hauptfestplatte einige Lux-Header und wenn ich dann meine USB-Sticks reinstecke, dann wird das jeweils verknüpft. Das muss ich dann aber wissen, wo die liegen. Die 2 Millibyte sind verschmerzbar, würde ich sagen. Dann möchte ich jetzt relativ schnell zur Echtzeit-Demo kommen. Ich habe einiges vorbereitet. Die Materialien kann man hier unter 2EBIX 2017 runterladen von meiner Website. Was ich zeigen möchte, ist zuerst, hier habe ich einen normalen USB-Stick, das ist der silberne. Den möchte ich verschlüsseln und dann, wenn die Zeit reicht, möchte ich was Lustiges ausprobieren, was ich dann mal einfach zum Test gemacht habe. Und zwar auf diesem MP3-Player, der leider nicht mehr tut, aber der Blockspeicher ist noch ansprechbar, das entsprechende Passwort verstecken. Also es ist zwar da, nicht verschlüsselt oder so, aber es ist versteckt und ich möchte zeigen, was diese Idee dann bedeutet. Das heißt, ich gebe mir SD-Stern. Die Devices aus. Ich habe 2 SSDs drin, die sehe ich jetzt hier schon, die wurden auch richtig vergeben. Ich sehe, dass wir jeweils 2 Partitionen haben. Wenn ich jetzt hier in meinem USB-Hub den entsprechenden USB-Stick reinstecke, dann merkt der Kernel das. UDEV wird automatisch erkennen, dass es ein Blockgerät ist und mountet das Ganze. Jetzt sehe ich, dass ich eine Partition habe im Moment, da werden irgendwelche anderen Daten drauf sein. Ich möchte jetzt einen Ansatz eher zeigen, in dem das Ganze verkleinert wird und man dann eine öffentliche und eine private Partition hat auf dem Ganzen. Für Datenträgeraktionen, die direkt darauf zugreifen, muss ich auf jeden Fall root werden. Dateisystem schreiben geht natürlich auch vom Benutzer selbst. Ich starte jetzt Gparted. Das ist eine nette GUI, weil ich zeigen möchte, was bisher auf diesem USB-Stick drauf ist. Das ganze Ding wurde eingehängt als DevSDC. Jetzt sehe ich hier relativ nett dargestellt, es gibt eine Partition und da ist noch nichts drauf. Die mache ich jetzt einfach mal kleiner. Über Größe verändern, nehmen ungefähr die Hälfte. So. Dadurch ergibt sich hier so ein kleiner Bereich, in dem ich jetzt meine verschlüsselte Partition haben möchte, auf der ich dann meine ganzen privaten Daten sozusagen, wo ich nicht möchte, dass zum Beispiel die erste Partition kann ich ja verwenden, um dann Windows-Nutzern irgendwas schnell zu geben, weil die haben natürlich kein Lux verfügbar und da braucht man dann wieder andere Tools. Darauf kann man dann öffentliche Sachen, die nicht so wichtig sind und hier dann die entsprechend wichtigen. Ich mache mal zum Test 3 Megabyte, das ist das geringste, was möglich ist als Lux Partition, denn 2 Megabyte Header plus mindestens 512 Bytes an Daten sind vorausgesetzt. Das heißt, ich brauche hier 3, weil ich nur Megabyte-weise zuweisen kann. Das Ganze deklariere ich als nicht formatiert. Natürlich würden Sie jetzt entsprechend auch das hier alles noch mitverwenden, damit Sie viel Speicherplatz haben, aber ich möchte es für die Demonstration klein halten. Das Ganze mache ich deshalb, damit ich das Ding ansprechen kann. Das heißt, ich möchte es über auch eine virtuelle Gerätedatei, SDC2, dann später ansprechen können. Deshalb formatiere ich es jetzt extra als nicht formatiert. Jetzt habe ich das hier erstellt und damit kann ich eigentlich beginnen, darauf zu arbeiten. Zuerst kann ich den Inhalt zeigen. Ich benutze hier viel DD jetzt gleich. Das wird in diesem Fall mir alles anzeigen, was auf dem Ding drauf ist. Er hat jetzt 3 Megabyte ausgelesen, im Moment sehen wir nichts. Das liegt daran, dass ich das ganze Ding vorher mit Nullen überschrieben habe. Und diese Nullen werden in meiner UTF-8-Konsole als das Nullzeichen interpretiert und dadurch sehe ich eben nichts. Ich sehe, dass ich nichts sehe. Wenn ich das sichtbar machen möchte, dann kann ich sagen, ich nehme jetzt zum Beispiel 1 Kilobyte, davon bitte einen. Das K steht übrigens, 1K, das wissen Sie vielleicht auch schon, 1K steht für 1024 Bytes und 1KB steht für 1000 Bytes. Das Ganze pipe ich jetzt in Base64, was mir eine ziemlich coole Repräsentation liefert. Jetzt sieht man hier, ist uns ein bisschen so die Statistik von DD dazwischen gekommen. Dabei ist es ja dann normal, dass man das Ganze zu def0 überleitet, sodass wir hier schön sehen, es sind wirklich nur Nullen auf dem ganzen Stick. Und wir können neu anfangen, da irgendwelche Sachen drauf zu schreiben. Ich würde jetzt mal anfangen und ein Dateisystem machen, mkfs x4. Dieses Dateisystem soll jetzt auf dieser Partition, die ich gerade gezeigt habe, SDC2 erstellt werden. Das geht ganz schnell. Wenn ich jetzt nochmal den Befehl von vorher ausgebe, mit eben alles ausgeben, dann sehe ich, dass sich hier die typische Dateisystemstruktur jetzt ergeben hat in den Daten selbst. Und ich kann sogar lesen, dass der Lost and Found Ordner, der ja standardmäßig in X4 vorhanden ist, schon auf dem Stick steht. Der wurde da schon draufgeschrieben. Ich kann ebenfalls mit Strings, mir die kompletten Strings ausgeben lassen und dann sehe ich halt, was da drin steht. Ich mache es jetzt nur noch mal zur Verdeutlichung. Schreibe ich da jetzt nochmal eine Datei drauf, um zu sehen, dass das Ding wirklich im Moment unverschlüsselt ist und dass man im Moment alles, was ich auf diese Partition schreibe, auch in den Rohdaten auslesen kann. Dafür mounte ich das Ding halt schnell. So stelle ich mir das kurz. Einen Ordner, MNT Tübix. Oh, ist schon von gestern, ich habe ihn vergessen zu löschen. Dann sage ich mount fsdc2 nach mnt Tübix. Dabei wird automatisch das X4-Dateisystem eingehangen. Wenn ich jetzt sage nano Tübix test text oder so, dann kann ich hier jetzt schreiben, hallo. Oder so. Jetzt habe ich die Datei geschrieben, weil ich das jetzt sauber wieder aushängen möchte, tue ich das kurz. Und wenn ich jetzt nochmal den Befehl von vorher aufrufe, dann sehe ich, dass da die Daten entsprechend draufgeschrieben wurden. Das heißt, ich kann tatsächlich, selbst wenn das Dateisystem zerstört würde, also würde ich jetzt sagen, Partitionstabelle löschen, alles weg und so, solange ich das nicht mit Nullen überschreibe, stehen hier meine Daten, die ich in dem Textfile habe. Sollte mir der USB-Stick also kaputt gehen und ich kann nicht mehr darauf zugreifen, sind die Daten da einfach. Jeder kann die auslesen, wenn er entsprechende Hardware hat, die das kann. Um das Ganze jetzt wieder bereit zu machen für Lux, werde ich den Hauptbefehl verwenden und das ist eigentlich das, was Sie immer machen müssen. Das heißt, man hat das Script-Setup, das ist dieses Framework und dem kann ich mitteilen, ich möchte jetzt auf diesem Datenträger eine neue Lux-Partition formatieren. Das mache ich dann, indem ich mich zweimal nach dem Passwort fragen lasse. Außerdem soll er viel ausgeben. Als Hash-Verfahren, ja genau, als Hash-Verfahren möchte ich SHA 255. Da kann ich dann auch verschiedene Standards auswählen. Das wird eine Krypto, Lib, also ich glaube, LibG Krypto heißt die, weitergegeben und alle Verfahren, die unterstützt, kann das Ding eben auch unterstützen. Zusätzlich brauche ich natürlich den Verschlüsselungsalgorithmus, der dann dafür zuständig ist, wie verschlüsselt wird. Da muss man einfach in dieser Datei nachgucken, was vom System unterstützt wird, aber AES XTS Plain ist ein sehr bekannter und der wird auch häufig verwendet, also da kann man davon ausgehen, der wird auch auf anderen Systemen unterstützt. Zur Schlüssellänge, das hat mich ein bisschen überrascht, vielleicht irgendein, ja?
Das sollte Gen 84 sein.
Sollte es? Ja, es kann aber auch der hier sein. Ich habe es jetzt von einer Anleitung, die den verwendet hat, aber man kann es natürlich auch mit.
Ja, der ist deutlich schlechter und es gibt einen anderen Kampfmechanismus dafür.
Ja, genau, das kann durchaus sein. Wie gesagt, da muss man auch immer abwägen zwischen auf welchen Systemen will man mounten und wenn die jetzt kein Plane 64 unterstützen, dann hat man halt leider Pech und dann nützen einem die Daten nichts. Aber stimmt, man kann natürlich auch 64 verwenden. Mir ist jetzt aufgefallen, dass es so ein bisschen Altlast, dass die Schlüssellänge bei 32 doppelt angegeben werden muss. Keine Ahnung warum. In diesem Fall muss ich also, wenn ich 256 Bit haben will, 512 angeben. Das Ganze, ah ja, natürlich. Das Ganze muss ich ihm jetzt noch mitteilen. Bitte Lux Format, das heißt, er stellt am Anfang dieses Header, mehr passiert jetzt erstmal nicht. Ich übergebe ihm natürlich dieses entsprechende Device. Dann sage ich, ja, ich möchte wirklich alles überschreiben, denke mir ein Passwort aus, Groß T, UEBIX 2017, ist jetzt nicht besonders sicher, aber es geht nur darum, dass wir es nachher wiedererkennen. Jetzt schreibt er die Daten entsprechend drauf und jetzt habe ich das Ding Lux formatiert. Ich hatte jetzt dieses Modul schon geladen. Es kann durchaus sein, dass Sie auf Ihrem System, je nachdem, nach Distribution, müssen Sie dann in etc Modules, genau, kann man dann einfach reinschreiben, ich möchte dieses Modul immer automatisch laden, wenn man es nicht reinkompiliert hat oder sonst was. Dann möchte ich das ganze Ding natürlich mappen. Das heißt, jetzt kommt eigentlich der Hauptvorgang, den mache ich jetzt einmal von Hand, weil im Moment, also das macht ja sonst dann immer in KDE zum Beispiel ein Daemon, der dann entsprechend darauf wartet. Im Moment, um auch das Dateisystem zu formatieren, mache ich das Ganze jetzt von Hand. Da sage ich dann Crypt Setup Lux Open FSBC2. Und jetzt kann ich einen Namen vergeben. Ich verwende jetzt immer geheim, entsprechend zur Anleitung, von der ich das hatte. Das ganze Ding fragt mich jetzt nach dem Passwort. TypeX 2017. Okay, und wenn er jetzt durch ist, dann könnt ihr sehen, dass sich in DevMapper dieses Geheim, dass das da jetzt erstellt wurde. Und das ist jetzt gleich anzusprechen wie dieses STC2, was ich vorher hatte. Und ich kann darauf jetzt wirklich ein Dateisystem machen, das dann verschlüsselt sein wird. Das heißt, mkfs.x4, ich kann damit jetzt ganz normal sprechen, genauso wie mit den anderen auch, also wie mit dem vorherigen Device. Wenn ich jetzt hier geheim eingebe, dann hat er jetzt das Dateisystem angelegt und jetzt nur so als Test, um auch zu zeigen, dass es wirklich verschlüsselt ist, kann man sich mit DD ich mache zum erstmal das andere, also ich gucke jetzt mal auf, nein, das war jetzt schon richtig, sorry. Ich gebe mir alles aus, was es hier gibt. Frage nach Strings, also ich suche nach vollständigen Strings und da suche ich, weil wenn ich jetzt diesen Befehl mit Strings ausgeben würde, dann würde mir die ganze Konsole natürlich voll werden mit irgendwelchen Strings, die halt zufällig in dem Dateisystem drin sind. Deshalb, und auch in dem Lux-Header. Deshalb suche ich jetzt gezielt, weil wir ihn ja vorher schon gesehen haben, nach dem Lost and Found-Ordner. Und tatsächlich, man sieht ihn, das heißt, im Moment greife ich auf den Mapper zu, das Ganze ist entschlüsselt, der Schlüssel liegt im Arbeitsspeicher und ich kann diesen sehen. Und wenn ich jetzt hier einfach nur in der Abfrage direkt auf den STC2 zugreife, dann sehe ich, dass nichts mehr gefunden wird. Das heißt, jetzt sind die Daten nicht lesbar. Natürlich kann man da jetzt noch viel mehr zu erzählen, zu der Verschlüsselungstechnik, wie sicher die sind und so weiter. Insgesamt kann ich jetzt aber sagen, dass das ganze Ding verschlüsselt ist. Jetzt habe ich zum Schluss noch zur Abrundung einiges vorbereitet, mit dem man das Ganze sehr schön machen kann, alltagstauglich. Ich habe es jetzt so ein bisschen auf mein Szenario mit Debian 8 und KDE optimiert, aber ich glaube, es hilft auch bei vielen anderen Desktop-Systemen, wenn man sich da kurz mit beschäftigt. Zum Beispiel gibt es ja den Befehl tunefs, bei dem kann man in dieses ext4-Dateisystem, was ich jetzt auf dem Mapper erstellt habe, eingreifen. Hier, genau, das ist die Option m und ich sage 0. Ich sage gleich, was der Befehl noch macht. Dieser Befehl reduziert.
Kannst du kurz auf Ctrl L drücken?
Ja, das kann ich gleich. Ah ja, ich habe eine 2 vergessen, Entschuldigung. Genau. Was ich jetzt gerade kurz gemacht habe, ist diesen Anteil der reservierten Blöcke, das ist jetzt X4 spezifisch, aber ich gehe davon aus, Sie werden alle X4 benutzen, wenn Sie mal die Verschlüsselung einsetzen wollen. Da wird die Anzahl der für den Root reservierten Blöcke auf 0 gesetzt. Das kann bei Datenträgern, die zum Beispiel 500 GB groß sind, kann das durchaus sein, dass man da einen sehr großen Teil, mehrere Gigabyte, verliert, weil die eben reserviert werden und man braucht sie eigentlich nicht, denn auf diesem Datenträger laufen keine Prozesse, die brauchen das nicht. Da werden einfach nur Daten drauf geschrieben. Außerdem konnte ich herausfinden, dass es einen Befehl gibt, e2label, das ist eher für die Leute, die es dann ganz schön haben wollen. Da kann ich nämlich diesem Dateisystem kann ich mitteilen, dass ich jetzt gerne möchte, dass das Ding Typix heißt. Das heißt, ich gebe einfach dem Dateisystem einen Namen. Und das ist sehr schön, wenn ich dann das Ganze mounte und zum Beispiel in meinem Dolphin-Datei-Explorer sehe, dann sehe ich da nicht Wechseldatenträger 2,1 MB oder so, sondern dann sehe ich da Typix und dann weiß ich sofort, was das für ein Ding ist. Aber das sind jetzt eher feine Änderungen. Außerdem habe ich Probleme gehabt, das Ganze beim... also gerade das, was ich sagte, funktioniert nur in einem Teil der Fälle. Denn da wird dann das Dateisystem-Label verwendet. Im anderen Fall möchte ich auch das entsprechende Device umbenennen. Das heißt, dieses Mapping, was da erstellt wird, da wird dann irgendwann die UUID verwendet und das möchte ich dann nicht. Dafür habe ich mir eine UDEF-Regel erstellt. UDEF-Rules, die werden hier abgelegt. Und da, die heißt, genau, UDEF-Device-Names. Und da habe ich einfach die Dateisystem-UID, das muss man natürlich für jeden Stick machen, aber es lohnt sich vielleicht, weil dann sieht es wirklich schön aus. Und dann kann ich sagen, diese Partition soll jetzt heißen, also das Dateisystem soll heißen U0 verschlüsselt. Und dann wird mir das so schön angezeigt, das heißt KDE zeigt mir dann immer, also ich nummeriere halt meine USB-Sticks durch, U0, U1 und so weiter. Dadurch kann ich viel besser feststellen, wie der Name ist und was ich gerade eingesteckt habe, weil das ist dann doch ein bisschen verwirrend, wenn man dann 5 verschlüsselte Sticks hat. Als letztes möchte ich noch zeigen, wie man das Ganze relativ schön mounten kann. Weil ich jetzt einige Zeitprobleme habe, kann ich nicht mehr zeigen, wie ich auf diesen MP3-Player, was Sie sich aber vielleicht vorstellen können, diesen Schlüssel draufschreibt. Was ich gemacht hätte, wäre einfach DD zu nehmen, also beziehungsweise Echo, da dann mein Passwort und das Ganze wird dann an eine bestimmte Stelle geschrieben. Das heißt, ich habe dann und kann dann sagen Seek. Und dann könnte ich mir zum Beispiel, das ist dann mein Passwort oder mein Schlüssel sozusagen, könnte ich dann sagen, heute haben wir den 24.06., den Tag der Typix. An diesem Byte soll das Passwort beginnen, also nehme ich eins vorher, weil Seek heißt, wie viele übersprungen werden. Dann schreibt er dieses Wort dahin und vorher habe ich mit Base64 Zufalls-ASCII-Daten auf diese Partition geschrieben. Das war meine Idee, das heißt, das Passwort ist schon da und es ist so, dass ich es mir merken kann, also ich habe jetzt keine ewig lange Hash-Nummer, die ich mir selbst nie merken kann. Und ich habe ein Passwort und ich schreibe lauter Base64-Daten und dann habe ich ein schönes Passwort, das auch natürlich nur ASCII-Zeichen beinhaltet und verstecke das irgendwo in diesen Daten. Und Natürlich ist es nicht so top sicher, aber den Schlüssel wird man ja meistens zu Hause haben, wenn man keine Lust hat, das Passwort einzugeben. Und wenn der steckt, dann wird dieses Passwort von dem Skript automatisch ausgelesen. Gut, dann danke ich Ihnen fürs Zuhören und wie gesagt, auf der Website kann man sich die beiden Skripte runterladen, die das Ganze tun, falls Sie da selbst dran interessiert sind. Dankeschön.